Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit Wladimir Balzer. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Gute Stimmung trotz der Wetterkapriolen heute am Rosenmontag, unter anderem in Mainz.
Wir sind relativ spät gekommen und ja, ein bisschen nass durch den Regen, aber tut der Stimmung an sich keinen Abbruch.
Nur die Frage bleibt, gehören Politiker in den Karneval? Gleich aus aktuellem Anlass ein Anruf bei einem Kölner Kabarettisten, der es wissen muss. Außerdem in dieser Stunde ein Streifzug durch die Theaterszene in Venezuela, in einem Land in tiefster Krise. Dort, wo ihn heute der selbsternannte Interimspräsident wieder zurückgekehrt ist, ohne aufgehalten worden zu sein. Dann wollen wir wissen, warum das Image früher unangefochtener Superstars in den USA immer weiter bröckelt. Wir sprechen mit dem Illustrator der Panama Papers über Geheimhaltung während seiner Arbeit und warum er damals nicht einmal seiner Familie erzählte, was er tat. Dann erzählt uns ein Korrespondent, wie die immer stärkere Behinderung der Arbeit deutscher Journalisten in der Türkei zu erklären ist. Und in Wien telefonieren wir mit dem Chef der Wochenzeitung Falter, der um die Zukunft seiner Kollegen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ORF bangt. Die Musik kommt heute Nacht von Bobby Womack, der vor 75 Jahren geboren wurde. Währenddessen in Mainz der Rosenmontagsumzug mit drei Argumenten zusammengefasst werden kann, wie dieser Jack es hier tut.
Gute Leute, gute Zug, alles hübsch.
Seit dem Wochenende steht sie im heftigen Gegenwind. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Bei einer Karnevalssitzung wollte sie einen Witz über die Toiletten für das dritte Geschlecht machen.
Das ist für die Männer, die noch nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder schon sitzen müssen. Dafür dazwischen ist diese Toilette. Ja.
Da konnten bei weitem nicht alle lachen. Sogar aus der eigenen Partei kommen Forderungen, sie möge sich entschuldigen. Vielleicht ein Anlass, Politiker einfach nicht mehr zum Karneval einzuladen. Ein Anruf bei Didi Jünemann, Begründer der alternativen Stunksitzung, einer alternativen Karnevalsveranstaltung in Köln. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend. Da muss man auch sagen, auch viel Musik ist bei uns dabei.
Ja.
Also das ist Kabarett, Musik, Karneval, alles
volles
kommt
Programm.
Da zusammen. Ja.
Volles Programm. So. Wie war Ihr Rosenmontag heute?
Mein Rosenmontag war ausruhen. Wir haben eine lange Session. Es war viel, viel zu tun. Und ich normalerweise gehe ich Rosenmontags morgens mit den sogenannten Asoi-Trommeln vom Rosenmontagszug her. Aber gesundheitlich bin ich angegriffen, das ging heute nicht. Also ich kämpfe mich jetzt so durch. Wir machen morgen noch immer eine Sitzung, morgen auch nochmal, eine letzte, ein Karnevalsdienstag.
Aber wir wollen ja über etwas reden, was nicht in Köln stattfand, sondern in Süddeutschland, bei einem eher kleineren Karnevalssitzung.
Ja.
Annegret Kramp-Karrenbauer, Chefin der CDU, hat also über das dritte Geschlecht oder den Geschlechtseintrag divers, muss man ja, um es genau zu sein, beschreiben, Witze gemacht, die bei vielen nicht gut ankamen. Wie haben Sie diese Szene empfunden?
Man muss es in Zusammenhang stellen, dass Annegret Kramp-Karrenbauer, die ja erklärtermaßen sehr katholisch orientiert ist und sich auch gegen die Homo-Ehe zum Beispiel ausspricht, dass sie ein sehr eigenes Weltbild hat. Und es fragt sich, ob man das jetzt in einer Karnevalssitzung so ausbreiten sollte, wie sie das gemacht hat. Das nenne ich zumindest ungeschickt.
Warum ungeschickt?
Weil das natürlich nicht ihren Zielen entspricht, da ihre Offenheit für das gesamte Volk. Wenn sie anstrebt, Kanzlerin zu werden, darf sie nicht so starr an ihrer katholischen Grunderziehung festhalten, an ihren katholischen Grundwerten. Das ist zu eng. Der Witz, der finde ich übrigens gar nicht so schlecht, ja, mit dem, ob das für Männer da ist, die sich nicht entscheiden können, ob sie im Sitzen oder im Stehen zu pinkeln haben, ja, was die Vorschrift da ist, ne, dass es alleine da um Vorschrift geht. Also man kann eben daran kritisieren, dass sie das auch mit ihrer Stellung und Haltung eben zu wenig bedacht hat, was sie da aussagt.
Das heißt, wenn ein Karnevalist diesen Witz gemacht hätte, dann wäre es in Ordnung gewesen?
Der Witz an sich ist in Ordnung aus meiner Sicht, danach fragen Sie mich ja, ne? Also aus meiner Sicht ist der Witz in Ordnung.
Obwohl es ja um eine Minderheit geht, ne? Die ja auch durchaus
auch
Schwierigkeiten hatte in der Gesellschaft.
Da gilt für uns Kabarettisten wie Karnevalisten doch das Grundgesetz, dass jeder Mensch das Recht auf Verarschung hat. Ja,
ich habe eher klar. So verstanden, dass man, so habe ich Karneval historisch verstanden, dass man sozusagen von unten nach oben Witze macht. Also von denen,
gut,
die benachteiligt sind, gegenüber den
quasi in die Bütt holt, ne, dann kann man das natürlich nicht verhindern, dass man oben über unten Witze macht.
Der Kabarettist Didi Jünemann am Abend dieses Rosenmontags. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Jahre nach seinem Tod gerät er wieder in die Schlagzeilen. Michael Jackson soll Kinder missbraucht haben. Das sagt zum Beispiel James Safechuck in einer Doku, die heute und morgen auf HBO zu sehen ist. Er spricht davon, wenn die Handinnenflächen gestreichelt wurden, dann soll das der Code für Sex gewesen sein zwischen den beiden. Er war damals 10 Jahre alt.
Myself and Michael would scratch each other here on the palms of your holding your hand. And that meant like you were thinking of them sexually.
Die Vorwürfe als solche sind nicht neu, aber sie werden jetzt in vielen Details berichtet, auch von denen, die damals noch geschwiegen haben oder sich nicht trauten zu äußern. Und Jackson ist ja nicht der Einzige, der mit massiven Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs in Verbindung gebracht wird. Dasselbe gilt für R. Kelly und Kevin Spacey, die sich gerade juristisch verantworten müssen. Heute ging der Prozess gegen Kevin Spacey zum Beispiel weiter. R. Kelly ist ja am Wochenende verhaftet worden, heute mit Kaution freigelassen worden. Auch wenn die Fälle jeweils unterschiedlich sind, kratzen sie doch an der Idee von der American Celebrity, dem Star, den alle schichtenübergreifend bewundern. Kerstin Zillmann, Los Angeles, bleiben wir noch bei Michael Jackson. Liefert diese neue Doku denn Beweise?
Also mit Beweisen, da muss man eben vorsichtig sein, weil wie gesagt, das sind Anschuldigungen, die jetzt abgesehen von dem, was die zwei Männer, die damals Kinder waren, als es losging, bei dem einen 7 Jahre, bei dem anderen 10 Jahre, wie sie erzählen, das sind eben diese Aussagen und dagegen stehen Aussagen von Familienmitgliedern. Und man muss aber sagen, diese Dokumentation, dieser Film zeigt Männer, die sehr glaubwürdig sind. Wade Robson und James Safechuck in der Doku wirken sehr glaubwürdig. Und was neu ist, sind wirklich die Details, was sie erzählen. Und obwohl sie beide getrennt voneinander interviewt wurden, sind eben Parallelen, wo man denkt, na ja, das sieht schon ein bisschen nach Methode aus, wie das anfängt, wie Michael Jackson die ganze Familie so mit reinzieht und sozusagen mitverführt mit Geschenken, Limo-Fahrten abholen, mit einem Privatjet fliegen, nach Neverland kommen, unendlich viele Geschenke. Und dann geht das bei den Jungen los mit Anfassen, Masturbieren, Zungenküsse, oraler Sex, analer Sex. Wie gesagt, der eine, Wade Robson, war damals 7 Jahre alt, wie er erzählt, als es losging, und James Safechuck 10. Und von daher ist es schon ein anderes Gefühl und weil die Männer eben glaubwürdig werden, eine andere Ausgangslage.
Aber diese vermeintlichen Opfer haben ja damals, vor vielen Jahren, zu Lebzeiten von Michael Jackson ganz anders ausgesagt. Warum?
Ja, was Sie sagen, war, dass Sie von Michael Jackson quasi, also Sie haben auch bis jetzt noch so eine Art Loyalität und sie sagen, sind da wie, ja, das Gehirnwäsche war das mehr oder weniger, dass Michael Jackson ihnen immer wieder von Anfang an gesagt haben, das ist ganz zwischen uns, das ist so, wie wir uns Liebe zeigen, die das nicht verstehen, sind ignorant und wenn wir jemandem davon erzählen, dann landen wir alle im Gefängnis, mein Leben ist zerstört, euer Leben ist zerstört und wir kommen da nie wieder raus und das habe so lange vorgewirkt, bis sie selber Kinder hatten, bis sie selber in Therapie gegangen sind und jetzt eben auch die Diskussion um sexuellen Missbrauch größer geworden ist und sie sich an die Öffentlichkeit doch dann getraut haben mit dem, was sie jetzt erzählen. So ist ihre Aussage.
Offenbar finden Sie ein anderes Klima vor, auch der Debatte. Dennoch wird dieser Doku vorgeworfen, zu wenig auch die andere Seite zu Wort kommen zu lassen. Was ist Ihr Eindruck?
Ja, also das ist wirklich ein Manko. Wenn man das anguckt, dann denkt man immer wieder, also das ist sehr interessant, das ist sehr detailliert erzählt und es bleibt einem der Atem stehen bei manchen Details. Aber es ist schon so, dass man eben wirklich von niemandem etwas hört. Also nicht nur von der Familie, die hinter ihm steht, die eben außerhalb in Interviews was erzählt hat, aber auch nicht von Jungs, die auch mit Michael Jackson sehr viel Zeit verbracht haben und die dabei geblieben sind und dabei bleiben und sagen, sie sind nicht missbraucht worden. Sie sind, haben viel Zeit mit Michael Jackson auch bei ihm im Bett verbracht, aber es war alles Spielerei. Und da ein bisschen eine Ausgewogenheit zu haben, ja, das hat schon gefehlt, wobei der Regisseur Dan Reed eben sagt, es geht nicht um Michael Jackson, es geht nicht um die anderen, wir haben das alles viel gehört, es geht jetzt darum, diese beiden Männer, um sexuellen Missbrauch und wie diese Verführung passiert.
Und unabhängig davon, ob diese Vorwürfe stimmen oder nicht, hat denn diese Doku schon etwas bewirkt? Ich meine, wir reden hier wirklich von Michael Jackson, einem absoluten Superstar auch in der amerikanischen Popgeschichte, ein Mythos, über den es demnächst auch ein Musical geben soll am Broadway. Auch viele andere Dinge sollen ja in der nächsten Zeit auch produziert werden, diesen Namen positiv nutzen. Ist das Image dieser Figur Michael Jackson jetzt schon stark beschädigt in Amerika?
Ich würde sagen, ja. Also das ist, wie überall sind erstmal die Fronten sind, da sind die Extreme, die Leute, die dann sagen, also wir können jetzt gar keine Musik mehr hören und der Mann, der war eben auf dem Thron, der King of Pop, von dem Thron muss er runter und wir hätten auch sowieso insgesamt mit unserer Star-Kultur hier, da müssen wir das mal überdenken, wie sehr wir manche Leute, R. Kelly, Kevin Spacey, wer immer da, Harvey Weinstein auf so so hoch auf einen Podest gestellt wird als Star, das ist schon mal was, was wir uns überlegen müssen. Und mit Michael Jackson, da können wir jetzt gar nichts mehr die Musik hören. Und dann gibt es die Fans, die sagen, das ist alles erlogen, das stimmt alles nicht, ich gucke mir das gar nicht an. Insgesamt ist aber die Diskussion jetzt wirklich ausgelöst und was ich beobachte, ist die Tendenz eben, dass man neu denkt und dieses Image sehr angekratzt ist. Ein Beispiel ist eben Oprah, die diese Talkshow hat und sie hat 1993 ein Interview mit Michael Jackson gemacht und da war sie selber noch so völlig, oh mein Gott, und ich bin in Neverland und das ist hier alles so toll und Michael Jackson ist so ein wunderbarer Mensch und jetzt, was man zumindest weiß, steht sie sehr auf der Seite derer, die ihn anklagen.
Das heißt, die Öffentlichkeit ist kritischer geworden, auch gegenüber all diesen Männern in der Entertainment-Industrie, die eigentlich mal als unverwundbar galten. Sie haben es schon erwähnt, Harvey Weinstein, Kevin Spacey, R. Kelly. Geht man da jetzt kritischer ran und weitet sich das vielleicht auch aus, dass man generell diesen Starkult, der ja für die USA sehr stark ist, dahinter fragt?
Also der Prozess, da sind wir schon mittendrin hier in den USA, würde ich sagen. Und das ist eben zumindest, also man muss dann eben auch sehr vorsichtig sein, dass man mit Anschuldigungen eben als solche auch umgeht und nicht Leute total verdammt und manche Leute vielleicht in Hollywood, dass man da die Balance schafft, beiden zuzuhören. Aber es ist jetzt eben so, wo man früher diesen Stars, wenn man ihnen nicht geglaubt hat, dann hat man aber zumindest die Kläger, das hat man sehr schnell weggewischt, unter den Teppich gekehrt. Das wollte man nicht weiter hören und die waren sehr verunglimpft, die Leute, die geklagt haben, als, na, die wollen Geld machen, die wollen an dem Ruhm irgendwie, die wollen da irgendwie was draus profitieren. Und da hat sich die Lage sehr geändert und man hört mehr zu denen, die anklagen, den Opfern, den mutmaßlichen Opfern. Und insofern ist das eine Wende und das, ja, da ist diese Star, diese Celebrity-Kultur, die man hier hat, die kriegt Kratzer und das scheint der Gesellschaft unter Umständen auch dann ganz gut zu tun.
Kerstin Zilm in L.A. über Vorwürfe gegen lange Zeit unangefochtene Stars in den USA. Seit Monaten, ja eigentlich schon seit Jahren, in einer tiefen Krise, Venezuela. Der Machtkampf hat ja heute ein neues erstaunliches Kapitel gesehen. Venezuelas Machthaber Maduro lässt also seinen Gegner Guaido ins Land. Der lässt sich wiederum von Tausenden feiern. Vielleicht ein bisschen Hoffnung. Die Theaterszene von Caracas versucht in dieser Zeit jedenfalls sich nicht unterkriegen zu lassen, in diesen Tagen, in diesen Wochen. Und was in dieser Lage Theaterleute in Venezuela auf die Bühne bringen, das hat sich Victoria Eglau genauer angeschaut.
Das Theater ist der größte Freiraum, den wir in Venezuela noch haben. Wir erleben praktisch keine Zensur, anders als im Kino oder Fernsehen. Im Theater können wir sagen, was wir wollen und wie wir es wollen. Das liegt daran, dass der Regierung Theater nichts bedeutet.
Sagt die Autorin, Regisseurin und Schauspielerin Ana Melo. Im vergangenen Jahr inszenierte sie Margarita, te voy a contar un cuento, ich werde dir eine Geschichte erzählen. Ein Familiendrama, durch das venezolanische Drama hindurch scheint. In Melos Stück hat die Regierung befohlen, dass die Guacamayas, eine in Venezuela verbreitete Papageienart, ausgerottet werden sollen. Das Massaker an den farbenprächtigen Vögeln ist eine Metapher für den Tod von weit über 100 jungen Venezolanern, die 2017 bei Protesten gegen das Regime von Nicolas Maduro starben. Ana Melo begreift ihr Theater nicht als Oppositionstheater. Sie greife die Themen auf, die die Gesellschaft besonders schmerzten, betont die junge Dramaturgin.
Das Publikum bringt nicht seine politischen Meinungen mit ins Theater, sondern seine Hoffnungslosigkeit. Die kollektive Depression, weil man Lebenswichtiges nicht kaufen kann, weil unser Land keine Zukunftsperspektiven bietet und weil geliebte Menschen ins Ausland emigrieren. Ich glaube, da muss gutes Theater ansetzen, bei dieser Traurigkeit.
Wegen der hohen Kriminalität finden Theateraufführungen in Caracas inzwischen selten abends statt, sondern meist am Wochenende nachmittags. Trotz Wirtschaftskrise und Hyperinflation füllen sich die Säle. denn der Eintrittspreis ist mit umgerechnet rund 1 Euro für viele noch erschwinglich. Theater sei ein Zufluchtsort, meint der venezolanische Regisseur und Produzent Juan José Martín.
Die Zuschauer suchen einen Ort, wo sie mal durchatmen können, wo die politischen Spannungen draußen bleiben.
Theater ist in Venezuela auch ein Ort, der Einblicke in die Realitäten und Konflikte anderer Gesellschaften ermöglicht. Denn die Ensembles spielen viel zeitgenössisches Theater aus dem Ausland. Juan José Martín hat in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut Stücke zweier deutscher Dramaturgen inszeniert. 2015 Marius von Meinburgs Der Hässliche und 2017 Ein Teil der Gans von Martin Heckmanns, eine Satire über den Umgang mit Fremden. Dieses Thema brennt zweifellos auch dem venezolanischen Publikum unter den Nägeln. 3,5 Millionen Menschen sind in den vergangenen Jahren emigriert und damit zu Ausländern geworden. Um diesen Exodus dreht sich das Stück Sopa de Tortuga, Schildkrötensuppe von Ana Mello. Sie lässt eine äußerst heterogene Gruppe von Venezolanern in einem Pariser Bistro aufeinandertreffen. Mit den Folgen der Auswanderung kämpft die Theatermacherin bei ihrer eigenen Arbeit.
Bei jeder Inszenierung ist die große Frage, wie lange die Schauspieler noch da sein werden. Auch ich selbst frage mich, wie lange bleibe ich noch hier? Die Immigration prägt uns und unseren Alltag.
Weil vor allem die junge Generation der Perspektivlosigkeit in Venezuela entflieht, wird es immer schwerer, Rollen in dieser Altersgruppe zu besetzen. Auch andere Probleme machen die Theaterarbeit zum Hochleistungssport, wie Ana Mello es formuliert. Die Tatsache, dass die meisten Schauspieler auf andere Jobs angewiesen sind, die Unsicherheit auf den Straßen und der Ausfall von Transportmitteln, all das erschwert das Proben. Hinzu kommt das Fehlen staatlicher Subventionen für unabhängige Theatermacher. Die Unterstützung ausländischer Kultureinrichtungen ist für sie daher überlebenswichtig.
Das Theater empfinde ich in diesem Moment wie eine Art Schützengraben. In einer Situation, in der nichts mehr Sinn zu haben scheint, gibt die Theaterarbeit meinem Leben in Venezuela einen Sinn.
Erklärt Dramaturgin Mello, warum sie trotz aller Schwierigkeiten weitermacht. Ihr Kollege und Ehemann, der Regisseur Juan José Martín, denkt bereits an die Rolle des Theaters nach dem Ende der Ära des Chavismo.
Bisher haben wir versucht, dazu beizutragen, dass die Gesellschaft nicht ganz zusammenbricht, indem wir dem Publikum Erleichterung, kritische Reflexion oder gar Schönheit angeboten haben. Nach diesem Anspielen gegen Gewalt und Zerstörung wird die Rolle des Theaters künftig sein, am Aufbau eines neuen, ganz anderen Venezuelas mitzuwirken.
Theater in einem Land in tiefer Krise. Victoria Eglau aus Venezuela.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und ja, Chanto Kiran.
Der Schauspieler Luke Perry ist tot. Er ist im Alter von 52 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Aus Los Angeles, Markus Schuler.
Der 52-Jährige war am Mittwoch ins St. Joseph's Hospital in Burbank, Los Angeles, eingeliefert worden. Die Ärzte hatten ihn in ein künstliches Koma versetzt, damit sich das Gehirn wieder erholen könne. Die Schädigung sei aber sehr massiv gewesen. Perry sei in seinen letzten Momenten von seiner engsten Familie, seiner Verlobten und Freunden umgeben gewesen, erklärte der Sprecher weiter.
Weltberühmt wurde er mit der Serie Beverly Hills 90210. Diese lief die kompletten 90er Jahre hindurch auch im deutschen Fernsehen und kam auf knapp 300 Episoden. Erst vergangene Woche wurde ein Comeback der Serie bekannt gegeben. Demnach sind bis auf Shannon Doherty und Luke Perry alle Originaldarsteller dabei. Papst Franziskus hat die Öffnung geheimer Vatikanarchive aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs angekündigt. Die Dokumente aus dem Pontifikat Pius XII. Werden ab dem 2. März 2020 zugänglich gemacht. Aus Rom Tassilo Forchheimer.
Die Kirche habe keine Angst vor der Geschichte, sagte Franziskus. Es sei sicher, dass ernsthafte und objektive historische Forschung das Handeln von Pius XII. Auf gerechte Weise beleuchten werde. Dieser habe das Schiff Petri in einem der dunkelsten Momente des 20. Jahrhunderts gesteuert. Nach wie vor offen ist die Frage, warum Pius XII. Die Judenverfolgung durch die Nationalsozialisten nicht lautstark kritisiert hat.
Die Jerusalemer Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, das American Jewish Committee und die israelische Regierung begrüßten die Ankündigung des Heiligen Stuhls. Trauer um Keith Flint, den verstorbenen Frontmann der Elektroband The Prodigy. Sein Bandkollege Liam Howlett zeigte sich auf Instagram geschockt und erklärte, Flint habe sich am Wochenende das Leben genommen. Die Polizei hatte den Tod zuvor als nicht verdächtig eingestuft. The Prodigy mischten vor allem in den 90ern mit ihrem ganz eigenen Big Beat Sound die Musikszene auf. Dazu unser Musikredakteur Martin Böttcher.
Schnell abgespielte Hip-Hop-Beats, also Breakbeats, ein Wechsel aus heftigen energetischen Sounds, ganz ruhigen Parts, also ein Mischmasch aus dem, was man damals so Happy Hardcore nannte, Kiddie-Techno, Rave-Music. Aber dann haben Prodigy ganz schnell ihr musikalisches Spektrum erweitert. So eine punkige Attitüde eben, wo Keith Flint dann das visuelle Aushängeschild war. Ein düsteres Element, sie waren dann schnell neben den Chemical Brothers, die muss man da auf jeden Fall nennen, oder auch Fatboy Slim oder Crystal Method, waren sie die Hauptvertreter von Big Beat.
Einer ihrer größten Hits war Firestarter.
Chantur Kiran mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank. Die Panama Papers über weltweiten Steuerbetrug haben 2016 Schlagzeilen gemacht. Hunderte Prominente aus Politik, aus Sport und Entertainment sollen also mit Offshore-Firmen Steuern unterschlagen haben in mehrfacher Millionenhöhe. Aufgedeckt hat das damals ein ganzes Netzwerk von 400 Journalisten international, unter anderem Journalisten und Kollegen auch von der Süddeutschen Zeitung. Und die wiederum brauchte nicht nur viele Fakten und Zusammenhänge, viele Texte, sondern auch Bilder. Man entschied sich statt für Fotos für Zeichnungen des Leipziger Illustrators Peter M. Hoffmann. Und die zeigt er jetzt im Original in einer Ausstellung in Flensburg. Schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Die Recherchen waren ja damals geheim, aber zur Veröffentlichung mussten Sie ja mit Ihren Zeichnungen fertig sein. Wie haben Sie unter diesen Umständen gearbeitet?
Ich musste bei der Süddeutschen Zeitung zunächst eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterschreiben. Das war ganz wichtig. Das ist in der Branche bei größeren Projekten nicht ganz unüblich, aber da hatte ich das Gefühl, diesmal geht es um die Wurst, die meinen das ernst. Und nachdem mir dann die Redaktion das Projekt eröffnet hatte, war ich am Anfang auch etwas, ja, mir war mulmig zumute, weil natürlich die Anzahl der Schurken und die damit involviert sind, und es ging ja auch um organisiertes Verbrechen, was dort auch mit aufgeflogen ist. Also ich hatte am Anfang schon einige Bedenken, ob ich es überhaupt als Auftrag annehme, habe aber dann natürlich mich von der Relevanz und auch von der Herausforderung überzeugen lassen, musste aber dann die nächsten 3 Monate das gesamte Projekt diskret bearbeiten. Das heißt, also auch sämtliche Kommunikation verschlüsseln über E-Mail, keine Telefonate, wenn dann nur persönliche Gespräche. Ich durfte mit niemandem drüber reden, auch nicht mit meiner Familie. Ich musste mein Atelier abschließen, das war ganz wichtig. Wir sind eine Bürogemeinschaft in Leipzig, wo ich arbeite. Da sind also auch noch andere Kreative unterwegs, und wie es halt so üblich ist, man platzt schnell mal rein. Oder wenn es auch nur der Postbote ist, und das durfte halt nicht passieren. Und das war natürlich schon eine besondere Herausforderung, unter diesen Bedingungen zu arbeiten.
Ja, das glaube ich. Sie brauchten ja vermutlich auch eine Legende, irgendeine Art Alibi, oder? Was haben Sie denn den neugierigen Menschen erzählt, woran Sie gerade arbeiten?
Ich habe gesagt, ich sitze an einem größeren Projekt, über das ich, wie das auch in der Branche üblich ist, nicht reden sollte, habe aber keine Andeutung gemacht, in welche Richtung das geht. Das wurde dann zumindest von meiner Freundin, aber auch von einigen Kollegen als nicht ganz so ernst angesehen. Sie haben sich auch ein bisschen drüber lustig gemacht. Ach ja, der
macht dich wichtig.
Macht dich wichtig, Künstler, Neurosen und also ähnliches. Das war mir ganz recht, weil so konnte ich ungestört arbeiten und keiner schöpfte Verdacht.
Haben sich denn während der Recherchen der Kollegen da auch noch Änderungen an ihren Zeichnungen ergeben? Mussten sie dann Dinge wieder rausnehmen, wieder
reinnehmen? Selbstverständlich, ja. Selbstverständlich. Die Redakteure, also das Investigativteam der Süddeutschen Zeitung, die werteten die Daten ja noch aus, während ich schon an den Themen oder an den Bildern saß. Das heißt, das war alles noch im Fluss, das war also auch ein sehr dynamisches Arbeiten oder auf Deutsch ein sehr stressiges. Ich musste sozusagen immer wieder Illustrationen umbauen, Figuren herausnehmen, neue Akteure mit in die Collagen einarbeiten. Es war also wichtig, jede Illustration für jeden Themenkomplex möglichst flexibel auch zu halten, dass man immer wieder Figuren und Elemente austauschen kann.
Wie kann man sich die Arbeitsgrundlage da genau vorstellen? Wurden Ihnen da schon abgeschlossene Texte geschickt, die Sie dann lesen konnten? Oder wurden Ihnen Zusammenhänge erklärt per Mail? Oder wie war das? Haben Sie vielleicht ein Beispiel für uns?
Es gab in der Regel kurze Briefings. Das war aber relativ übersichtlich. Da ging es vor allem darum, welche Personen müssen abgebildet werden, was haben die verbockt, was muss unbedingt noch erzählt werden als erklärenden Hintergrund. So entstanden halt so Collagen auf der Illustration, die das Thema halt umrissen haben. Und dann gab es immer wieder noch einen gewissen Feinschliff, weil natürlich diese Bilder auch juristisch abgesichert sein mussten. Das war ganz, ganz wichtig, dass da keine heiklen Fragen des Urheber- oder Nutzungsrechts verletzt wurden.
Und es sind ja oft sehr komplexe Zusammenhänge. Klar, es gibt vielleicht manchmal einfachere Dinge, dass man konkrete Politiker wie Putin, sagen wir mal zum Beispiel, vielleicht relativ einfach zeichnen kann, wenn er da im Mittelpunkt von Beschuldigungen steht, oder Sportler wie Messi oder Künstler. Aber dann gibt es ja wirklich die etwas komplexeren Zusammenhänge, also Verstrickungen von Banken, Versicherungen, verzweigte Verantwortlichkeiten. Ja. Wie kann man das zeigen auf engstem Raum?
Das müssen Sie ästhetisch lösen. Sie müssen versuchen, das Thema, wenn Sie zum Beispiel, Sie können die Frankfurter Banken Skyline zeichnen, weil es waren einige Banken involviert, auch deutsche, soweit ich das weiß. Wenn Sie aber jetzt keine konkreten Akteure haben, keine Figuren, dann müssen Sie halt diese Silhouette oder dieses Thema Banken in einen, sagen wir mal, düsteren Himmel oder ein ästhetisches Sujet verpacken, was die Verstrickung symbolisiert, aber nicht auf den Punkt genau durchdekliniert. Das macht dann der Artikel. Im Artikel steht dann natürlich, wer konkret wo nachweisbar ist. Ja. Wenn Sie mit Illustrationen so ein Thema bearbeiten wollen, dann müssen Sie höllisch aufpassen, dass das eben nicht wie eine Karikatur oder wie eine künstlerische Interpretation aussieht, weil all das nimmt der Geschichte dann die Glaubwürdigkeit.
Denn man könnte dann denken, okay, es hat auch was Fiktives, ne? Indem man sozusagen eine künstlerische Ebene hinzukommt.
Exakt, ist ja gleichzeitig
eine fiktive Ebene dabei. Ne?
Ja, dann erzeugt das Misstrauen beim Leser. Ach, die wissen doch nicht so richtig, was sie da recherchiert haben.
Mussten Sie da manchmal zurückfahren selber auch beim Zeichnen? Dass Sie gespürt haben, oh, ich werde jetzt zu künstlerisch?
Ja, sicher. Das muss immer wieder, müssen Sie immer wieder sozusagen durchschütteln, Nacht drüber schlafen und nochmal anschauen und vor allem immer wieder mit den recherchierten Ergebnissen halt abgleichen. Ja.
Sie zeichnen sehr vielfarbig, sehr kraftvoll, auch sehr konkret. Welche Technik wenden Sie an?
Ich zeichne mit Bleistift oder mit einer ölhaltigen Kreide, sogenannter Pittkreide, analog die Bilder draußen, dann scanne ich das ein und kollagiere dann und die Bilder mit Textur, mit Hintergründen oder mit digitalen Farben, wobei ich die Farbflächen teilweise auch draußen als Aquarellflächen anlege, um möglichst die Bilder als eine Mischung aus analoger und digitaler Ausdrucksform halt zu erstellen. Ich mag als sinnlicher Mensch den Geruch und das Geräusch, das Papier erzeugt, auch das Kratzen von einer Metallfeder oder der Geruch von Tusche, von Farben, das ist für mich auch als Inspirationsquelle, damit das Gehirn auch anfängt zu arbeiten, im Atelier auch ganz wichtig.
Und was zeigen Sie jetzt in Flensburg?
In Flensburg sind die Originalzeichnungen zu sehen, nicht alle. Es sind insgesamt in der Mappe über 200 einzelne Zeichnungen, meist auf A4, also eher das kleinere Format. In der Ausstellung selber konnte ich vielleicht 60, 70 Zeichnungen unterbringen. Oft in Verbindung auch mit dem Zeitungsartikel, damit der Betrachter auch den Zusammenhang erkennt, das zuordnen kann, welche Figuren sind in welche Illustration eingegangen. Ich habe auch einige abgewählte Bilder mit aufgenommen, also Sketche, Scribbles von Porträts, die weniger gut oder zumindest es nicht dann in die Publikation geschafft haben, sind auch zu sehen.
Wo es vielleicht unterschiedliche Meinungen gab zwischen Ihnen und der Redaktion?
Ach, stellen Sie sich als Illustrator bitte nicht gegen die Meinung eines erfahrenen Bildredakteurs, der hat ein sehr gutes Auge und wenn der sieht, dass die Nase zu dick ist, dann stimmt das meistens auch, ja.
Also jedenfalls die Outtakes vielleicht, würde man im Film sagen, ne?
Trifft es, ja. Unter anderem auch sind Illustrationen für ein sogenanntes Moodboard zu sehen, das ist vielleicht auch interessant, das sind Zeichnungen, die musste ich erstellen, bevor ich überhaupt wusste, worum es ging. Da wurden mir eine Liste von Namen genannt, meistens Diktatoren, Schurken und einige Bildelemente, die ich einfach mal ins Blaue hinein illustrieren sollte. Und danach wurde auch dann erst entschieden, dass mein Strich der richtige ist. Ja. Aber ich selber wusste von nichts.
Jetzt im Nachhinein, so 2,5 Jahre später, Sie auch als Bürger vielleicht, nicht nur als Künstler, sondern auch als Bürger, wenn Sie jetzt diese Panama Papers vor sich haben, sich nochmal bewusst machen, welche Verstrickungen da eigentlich zu weltweitem Steuerbetrug auch geführt haben und jetzt die Konsequenzen sehen. Sind Sie als Bürger eigentlich zufrieden, wie damit umgegangen wurde, mit den Informationen?
Ich würde mir schon wünschen, dass die gesamte Thematik der gerechten Besteuerung vielleicht noch konsequenter verfolgt werden würde. Dabei geht es nicht nur um Steuerbetrug, das halte ich für selbstverständlich, dass sich ein Staat oder ein Rechtsstaat dafür einsetzt. Aber ich wäre schon froh, wenn auch große Firmen halt ihre Steuern da bezahlen, wo sie auch ihre Standorte haben, siehe Big Data Firmen und Digitalsteuer. Das ist zwar natürlich kein Steuerbetrug, den diese Firmen vornehmen, das ist ja alles rechtens, aber ich denke schon, dass da auch Empfinden eines Bürgers, der seine Steuern zahlt, weil er gearbeitet hat in seinem Land, dann schon es nicht ganz einsieht, warum das für andere Firmen nicht gelten sollte. Ja. Darüber hinaus wäre es natürlich wichtig, den gesamten Bereich der Offshore-Steuerhinterziehung vielleicht auch endgültig mal den Stecker zu ziehen. Da haben die Panama Papers sicherlich viel bewirkt, vielleicht mehr als im öffentlichen Bewusstsein hängen geblieben ist. Aber es gibt da sicherlich noch sehr viel zu tun, glaube ich.
Der Leipziger Zeichner Peter M. Hoffmann im Gespräch über die Panama Papers, die er illustriert hat im Jahr 2016 und zahlreiche Einzelskizzen, Collagen, auch vieles, was dann nicht in die Zeitung gekommen ist oder online zu sehen war, ist jetzt in einer Ausstellung in Flensburg zu sehen. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.
Inzwischen sind es drei Kollegen, drei deutsche Journalisten, die in der Türkei keine Akkreditierung erhalten, obwohl sie dort zum Teil seit Jahren arbeiten. Auch das Auswärtige Amt protestiert. Und einer, der gerade in Athen arbeitet, aber auch immer wieder in der Türkei tätig ist, das ist Michael Lehmann. Auch er darf zurzeit nicht in der Türkei arbeiten als Journalist. Aus der Ferne muss er kommentieren, was er beobachtet.
Drei deutsche Journalisten werden praktisch aus der Türkei hinausgeschmissen. Und viele andere ausländische Berichterstatter warten noch, ob die türkische Führung auch dieses Jahr so gnädig sein wird, ihnen die Pressekarten und damit die Arbeitsgenehmigung für ein weiteres Jahr wieder auszuhändigen. Ich finde, dieses menschenunwürdige, unfreie und für Demokraten unakzeptable Verfahren schadet vor allem den Menschen in der Türkei. Denn sie hätten es sich längst verdient, dass statt weniger Freiheit wieder mehr Freiheit, mehr Schwung und eine Menge Portion Umdenken einzieht in ihr schönes Land. Journalisten aus Deutschland, die oft selbst mindestens so begeistert sind von der Türkei wie die Türken selbst, können helfen, dass der Rest der Welt wieder offener, kooperativer und solidarischer mit dem Land umgeht. Der Mann, der das nicht versteht oder nicht verstehen will, ist der türkische Präsident Erdogan. Er hat in der Türkei nicht nur Autobahnen und Tunnel bauen lassen, sondern sein Name steht inzwischen vor allem für einen schwindelerregenden Niedergang, für Währungsverfall, Wirtschaftskrise, Menschenrechtsverletzungen und eine immer stärkere Unterdrückung von Andersdenkenden. All das machen ausländische Berichterstatter natürlich zum Thema in ihren Heimatländern, weil es dort eine freie Presse gibt und weil sie finden, dass Frauenrechtlerinnen in Izmir, kritische Schriftsteller in Istanbul und Kurden in Diyarbakir ein Recht darauf haben, Gehör zu finden, gerade in Deutschland. Viele deutsche und andere ausländische Korrespondenten in der Türkei üben aber nicht nur Kritik, sie verstehen sich auch als Brückenbauer in bessere Zeiten für die Menschen in der Türkei, die nicht mehr Distanz, sondern mehr Nähe zu Europa wollen. Drei dieser brückenbauenden Journalisten werden nun aus dem Land gescheucht. Die türkische Regierung hat mit dieser Entscheidung viel neue Unsicherheit produziert unter den Berichterstattern, die im Land bleiben dürfen. Wir Journalisten, die wir aus den Nachbarländern der Türkei berichten, hoffen, dass sich unsere Kollegen, die weiterhin in der Türkei bleiben dürfen, trotzdem nicht einschüchtern lassen und auch weiter offen schreiben und sagen, wie viele türkische Journalisten im Gefängnis sind und wie viele Türken ihre Arbeit verloren haben und verlieren werden, weil sie anders denken, als es das System Erdogan von ihnen eigentlich verlangt. Das Arbeitsverbot für drei deutsche Journalisten in der Türkei schadet den Menschen in der Türkei und es wird dem System Erdogan nicht nutzen. Denn längst sind es auch viele Türken selbst, die mit E-Mails, Kurznachrichten, Bildern und Internetvideos die traurigen Wahrheiten aus der Türkei in die Welt tragen. Und dafür brauchen sie keine Pressekarte.
Michael Lehmann kommentierte. Und wir bleiben noch bei den Arbeitsbedingungen von Journalisten. In Österreich könnte es für die Kollegen und Kolleginnen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, zumindest ungemütlich werden, wenn sich die Vorstellungen der FPÖ durchsetzen. Die will nämlich den Rundfunkbeitrag abschaffen und den ORF mit Steuern finanzieren, was den Zugriff der Politik erleichtern könnte. Also ein ähnliches Modell wie in Dänemark. Demnächst wird ein Gesetz dazu beraten. Florian Klenk ist Chef der Wiener Wochenzeitung Falter. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Das ORF-Gesetz wird also demnächst beraten. Wie wahrscheinlich ist aus Ihrer Sicht eigentlich eine Umstellung auf ein Steuermodell für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Österreich?
Wir wissen es nicht, weil die Regierung darüber eigentlich nicht öffentlich spricht, sondern weil darüber nur gemunkelt wird. Wir können uns nur an das halten, was wir öffentlich hören. Und öffentlich hören wir Reden von Politikern der FPÖ, der Freiheitlichen Partei, die sehr aggressiv den ORF unter Beschuss nehmen. Wir haben den Europakandidaten Harald Wilimski, der den ORF am liebsten sofort abschaffen würde. Wir haben einen Landesrat aus Oberösterreich, der bei einer Rede vor der AfD in Deutschland gesagt hat, der ORF müsse neutralisiert werden und man brauche eine Urbanisierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Das heißt, wir haben eine Diskreditierungskampagne der FPÖ seitens des ORF derzeit zu sehen. Und die ÖVP hält sich relativ ruhig. Ich kann mir aber vorstellen, und das ist auch die Angst, die die ORF-Manager haben, dass die ÖVP hier der FPÖ nachgeben wird und die sogenannte gebührenfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf eine Steuerfinanzierung umstellt. Und das ist ein Paradigmenwechsel, weil nicht mehr der ORF den Gebührenzahlern gehört, unter Anführungszeichen, und ein fixes Einkommen hat sozusagen über die Gebühren, sondern weil die ORF-Manager dann Scheitel knien müssen vor den jeweiligen Finanzministern und betteln müssen, dass sie das Budget kriegen, das sie brauchen, um ein vernünftiges Programm zu machen. Und da ist natürlich dem politischen Einfluss noch mehr Tür und Tor geöffnet, als es jetzt ohne dies schon ist.
Das heißt, Sie vermuten da auch durchaus das Motiv von FPÖ-Seite politischen Einfluss zu nehmen oder tatsächlich einfach nur die Kosten für den öffentlichen rechtlichen Rundfunk zu reduzieren?
Die Kostenreduzierung wird der Vorwand sein, mit der man diesen Eingriff tarnen wird. Die FPÖ macht ja überhaupt keinen Hehl daraus und eigentlich auch die ÖVP nicht, dass ihr der ORF zuwider ist. Weil der ORF das macht, was jeder autoritären Partei zuwider ist, nämlich objektiv berichten oder überhaupt berichten nach journalistischen Grundsätzen. Die FPÖ hat sich in Österreich ein eigenes Medienimperium aufgebaut mit Fake-News-Seiten, mit FPÖ-TV, vor allem auch über Facebook-Channels. Und immer, wenn der ORF kritisch über die FPÖ berichtet oder nicht die Fragen stellt, die man sich erwünscht oder die Minister nicht in der Weise vorkommen lässt, wie man das gerne hätte, wird der ORF unter Beschuss genommen. Also die FPÖ macht da überhaupt keinen Hehl daraus, was sie will. Und da würde es mich nicht wundern, wenn man sich überhaupt die ganze Kiste unter den Nagel reißt.
Wie geht denn der ORF selbst eigentlich mit dieser Situation um? Also wir hören ja von ORF-Chef Alexander Vrabetz, dass er dieses Steuermodell überhaupt nicht will. Und wenn es soweit kommen sollte, er lieber einen Volksentscheid haben möchte in Österreich über die Zukunft.
Ja, Vrabetz und vor allem auch die Journalisten in der Information, die sich ja doch sehr bemühen, eine kritische Berichterstattung weiter aufrechtzuerhalten. Das muss man mal anerkennen. Ja, es gibt vor allem im Radio, aber auch in der Zeit im Bild 2 und in der Zeit im Bildredaktion immer noch kritische Berichterstattung.
Das heißt, der ORF muss sich nicht vorwerfen lassen, aus Ihrer Sicht?
Ich finde nicht. Ja, ich meine, natürlich hat es immer politische Einflüsse gegeben und man ist immer vorsichtig gewesen und im Großen und Ganzen machen die immer noch ordentliche Nachrichten. Und wir haben vor allem im Radio die sogenannten Journale, die gut berichten. Und das ist gerade in einer Zeit der Echokammern und der Filterblasen und vor allem in einer Rückkehr der Parteipropaganda, die wir in Österreich extrem erleben. Wir erleben in Österreich eine totale Rückkehr von Parteimedien. Ja, Herr Strache und Herr Kurz haben jeweils 800.000 Fans auf Facebook. Das muss man sich vorstellen. Das ist 10% der österreichischen Bevölkerung, also wenn Sie die wahlberechtigte Bevölkerung hernehmen, ist es wahrscheinlich 20-30%, die erreicht werden nur über die Facebook-Channels. Und da spielt natürlich ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk eine enorm wichtige Rolle, aber das ist für Österreich, ist der ORF nach wie vor das Leitmedium. Ja?
Das heißt, Sie müssen keine Angst vor einem Volksentscheid haben, der ORF, falls Sie das
Ich glaube nicht. Ich glaube, es kommt darauf an, wie die Opposition ist. Ich glaube nicht, dass die Österreicher sich ihren ORF wegnehmen lassen.
Was ist Ihre Prognose für dieses Jahr? Was wird am Ende nach diesen Debatten rauskommen für den ORF?
Also ich glaube, dass die Regierung nach der EU-Wahl, vorher wird sie sich nicht trauen, nach der EU-Wahl im Sommer, wahrscheinlich zu einer Zeit, wo wenige Journalisten im Dienst sind, ein unverschämtes ORF-Gesetz auf den Tisch knallen wird. Es wird dieses ORF-Gesetz verkaufen, damit, dass es jetzt mehr Breite gibt und eine stabilere Finanzierung und in Wirklichkeit aber die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und auch das öffentlich-rechtliche aushöhlen wird. Ich glaube, dass der Drang dieser letzten Bastion, diese einzunehmen, größer sein wird als die staatspolitische Verantwortung.
Sagt Florian Klenk, der Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung Falter, über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Österreich. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dankeschön.
Und Gregor Sander schaut in die Feuilletons von morgen, also vom Dienstag.
Weiblicher, jünger, erfolgreicher titelt die Süddeutsche Zeitung und beschreibt die vielleicht gleichberechtigte Zukunft beim ZDF. Die Gegenwart sieht laut Anna Steinbauer allerdings eher düster aus, was die weibliche Perspektive und den Anteil an Regisseurinnen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen angeht. Die Zahlen des letzten Diversitätsberichts des Bundesverbands Regie für das Jahr 2017 sind alarmierend. Lediglich 16,9% der gesamten Sendezeit wurde von Frauen bespielt. Die Lösung des Problems stellt sich das ZDF so vor. Je zwei Regisseurinnen sollen ab jetzt 3 Jahre lang einen Mentor oder eine Mentorin zur Seite bekommen, um sie im Sender mit Redakteuren und Produzenten zu vernetzen. Sie hospitieren zunächst bei einer Vorabendserie und einem Fernsehfilm in der Primetime und führen dann selbst Regie. Eine der beiden nun ausgesuchten Regisseurinnen ist Nora Fingscheid, die bei der diesjährigen Berlinale mit dem Film Systemsprenger für Aufsehen sorgte und sogar den Alfred-Bauer-Preis gewann. Ist es da dann tatsächlich ein Schritt nach vorn, wenn sie nun im ZDF bei einer Vorabendserie hospitiert? Frauen hört die Signale, schmettert die Neue Zürcher Zeitung. Im Hollywood-Kino dominieren derzeit die starken Frauenfiguren. Doch Kitsch und Kult verdrängen jede Kritik, behauptet Christian Baron, und sein Hauptvorwurf lautet: In erstaunlich dichter Folge starten seit 1,5 Jahren feministisch vermarktete Leinwandwerke in den Kinos, die starke Frauenfiguren in den Mittelpunkt rücken. Deren Lebensziel ist die Selbstverwirklichung. Dabei fällt auf, dass es in den meisten Fällen um Menschen aus der gehobenen Mittelklasse oder sogar der Oberklasse geht. Selten zu sehen sind Geschichten von Frauen, die in Armut und Perspektivlosigkeit leben müssen und sich dort herauskämpfen wollen. Was also tun? Eine Frauenquote ist für Baron keine Lösung, denn wer meint, ein hoher Frauenanteil beim Film führe automatisch zu sozialer Gerechtigkeit, der möge einmal einen Blick auf die herkömmliche Pornografie werfen. In keinem Genre sind Frauen und jede Art von Minderheiten derart präsent, und dennoch würde niemand annehmen, dort entstünden faire Arbeitsbedingungen oder engagierte Kunstwerke. Diese Argumentation würde vermutlich nicht mal als Karnevalswitz von Annegret Kramp-Karrenbauer funktionieren. Um die Zukunft des Witzes im Allgemeinen sorgt sich Matthias Heine in der Tageszeitung Die Welt. Denn Jahrtausende lang dienten Witze dazu, den Zusammenhalt von Gruppen nach innen zu stärken, indem man sich über Leute außerhalb der Gruppe lustig machte. Heute kann man laut Heine nur noch über eine Gruppe gefahrlos Witze reißen. Mit Nazis ist man immer auf der sicheren Seite. Für sie fühlt sich kein Antidiskriminierungsbeauftragter zuständig. Aber einen Schuldigen dafür will der Weltautor dann doch nicht benennen. Es liegt nicht an den Linken, es liegt am Witz. Es ist eine Kulturtechnik, die ihren Sinn hatte, als man in der Steinzeit den Höhlenzusammenhang gegen Bären und Neandertaler stärken musste. Aber braucht man das heute noch? Vielleicht wird man den Witz einst überwinden wie das Rauchen und das Stehpinkeln. Aber die Gegenwart hat auch ihr Gutes, wie Elisabeth Wagner in der Taz behauptet. Von Modesünden ist nun keine Rede mehr. Der Fehlgriff hat sich in etwas verwandelt, worauf wir wieder Hoffnung setzen. Modesünden gibt es nicht in der Gegenwart, nur in der Vergangenheit oder als mahnendes Beispiel für die Zukunft. Die Mode erscheint in der Lesart der Taz-Autorin als leuchtendes Beispiel für alle Lebenslagen. Sie ist ein offener Raum, in dem der Hass an seine Grenzen stößt. Eine Bühne, auf der das Patriarchat, das liebend gern ein Urteil sprechen würde, vergeblich auf ein Zugeständnis wartet. Kein letztes Wort, so Wagner. Wem bedruckte Leggings, Rüschen oder Plateauschuhe dann aber doch irgendwie egal sind, der kann sich ja an Oscar Wilde halten, der schrieb: Mode ist im Grunde eine solche Hässlichkeit, dass wir sie alle 6 Monate wechseln müssen.
Gregor Sander mit den Feuilletons von morgen. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.